In Deutschland ist es so, dass die Hälfte der Leute sogar sich zu erschöpft fühlt von der Arbeit, um sich noch um ihre Familie und Freunde zu kümmern. Das heißt, es gibt sozusagen ein massives Leiden an diesem Prozess der Nutzbarmachung, was man auch ökologisch politisieren könnte.
Herzlich willkommen heute zur Buchpremiere von Stoffwechselpolitik, Arbeit, Natur und die Zukunft des Planeten. Geschrieben hat es Simon Schaub, wie ihr alle wisst. Er ist Soziologe am Lehrstuhl für Sozialstrukturanalyse an der Uni Basel. Sein letztes Buch, Technopolitik von unten, da beschäftigte er sich mit der Digitalisierung der Arbeit. Und in Stoffwechselpolitik fragt er nun, wie im Klassenkonflikt zwischen Kapital und Arbeit immer schon die Natur eine sehr wirksame und wichtige Rolle spielte. Schön, dass du da bist, Simon. Ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen.
Ich freue mich sehr, hier zu sein und insbesondere auch mit dir darüber zu diskutieren.
Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Matthias Ubel. Ich bin freier Journalist und Contributing Editor beim Jacobin Magazin. Ich bin Host des Podcasts Jacobin Talks. Da spreche ich monatlich mit Intellektuellen aus verschiedenen Disziplinen. Auch dieses Gespräch wird heute aufgenommen, sowohl als Video als auch als Audio. Das heißt, in der Fragerunde am Ende, wenn ihr nicht irgendwo im Internet mit eurer Stimme auftauchen wollt, dann dürft ihr leider keine Frage stellen oder müsst eure Banknachbarin oder den Banknachbar fragen, ob der oder die Frage stellt. Ja, ansonsten gefilmt werdet ihr nicht, keine Angst. Zur Veranstaltung noch, das ist eine Veranstaltung, die das Jacobin Magazin in Kooperation mit dem Surkamp Verlag macht. An dieser Stelle herzlichen Dank für die angenehme Zusammenarbeit. Ich möchte auch nochmal Laura und Adi vom Jacobin Magazin danken, die sich hier um die Technik kümmern, um den Merch-Stand. Schaut da gerne auch nochmal vorbei, da liegen all unsere Publikationen aus. Und natürlich ein besonderer Dank auch nochmal an Narrativ e.V., die hier das Aquarium uns immer zur Verfügung stellen. So, dann bin ich, glaube ich, durch. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und Simon, wir starten direkt rein. Dein Buch ist ja trotz langer historischer Exkurse, auf die wir noch zu sprechen kommen, ein Buch über die Klimakrise. Ja, du nimmst dabei vor allem aber die Arbeitsbedingungen in den Blick. Vielleicht kannst du mal die Grundidee deines Buches und deinen Ansatz ein bisschen erläutern.
Ja, also das Buch ist entstanden aus einer Art Unbehagen mit dem dominanten Umweltdiskurs. Also insbesondere Unbehagen daran, dass wir Umwelt fast ausschließlich in Kategorien des Konsums diskutieren. Also darüber, wie viel CO2 unsere Flüge emittieren, ob unsere Kleidung zertifiziert ist, Bio und so weiter. Und das ist in meinen Augen ein massives Problem, was sozusagen, ich meine, da gibt es ja viel Kritik dran, aber ich würde sagen, die ist wirklich auch noch nicht scharf genug, weil ich würde wirklich so weit gehen, dass ich sagen würde, wenn wir ein Bewusstseinsproblem haben in Bezug auf die Klimakrise, ich glaube, Bewusstsein wird generell überschätzt, aber wenn wir ein Bewusstseinsproblem haben, dann ist es nicht die Leugnung des Klimawandels, sondern die Gleichsetzung mit Klimapolitik und Konsumfragen als das größte Bewusstseinsproblem, was wir haben, weil diese Gleichsetzung gewissermaßen eine Depolitisierungsmaßnahme ist. Sie suggeriert für mich offensichtlich kontrafaktische Weise die Theorie der Konsumentinnensouveränität, also dass sozusagen allein diejenigen für CO2-Emissionen etc. verantwortlich sind für jedes Produkt, die das am Ende kaufen. Was natürlich in vielerlei Hinsicht Unfug ist, weil wir ja gar nicht beeinflussen können, wie die Produkte produziert werden in vielerlei Hinsicht und jedes Produkt, was wir kaufen, davor auch produziert werden muss. Und selbst wenn man davon absieht und diese merkwürdiges Fährentrennung zwischen Produktion und Konsum aufrechterhalten möchte, werden ungefähr 2/3 der Emissionen in der Arbeitswelt produziert. Das heißt, auch das wäre schon ein Grund, hier einen stärkeren Fokus zu legen.
Mich hat das überrascht, dass das bisher noch niemand gemacht hat in der Forschung, also dass man so genau nicht auf die Produktion schaut. Wie erklärst du dir das?
Naja, das ist so eine bisschen doppelte Blindheit. Also wenn wir jetzt auf den wissenschaftlichen Diskurs schauen, hat man eine Arbeitssoziologie, die überraschenderweise die ökologische Dimension des Arbeitsprozesses selbst überhaupt nicht ernst nimmt. Und das geht, da geht es nicht nur um so Ideologien von immaterieller Arbeit und dieses ganze Ding, sondern auch die Industriesoziologie, die sich ja wirklich mit sehr handfesten Prozessen beschäftigt, befasst sich zwar mit Transformationskonflikten durchaus, auch relativ intensiv, aber sozusagen mit der ökologischen Dimension der Arbeit selbst wird sich da fast nicht befasst. Und andersherum haben wir eine Umweltsoziologie, die Arbeit ausblendet zu großen Teilen. Und ich würde sagen, dass da eben allgemein politischer Diskurs und wissenschaftlicher Diskurs schon stark verschränkt sind und das Interesse eben dann in der Forschung auch auf die Dinge gelenkt wird, die wir im öffentlichen Diskurs auch fokussieren. Und ja, also das ist einfach ein Problem. Also um das vielleicht nochmal zu unterstreichen, kann man das mit einer Analogie erklären von der Opioidkrise in den USA. Die, finde ich, ist ein sehr interessanter Vergleich, um zu illustrieren, warum das so problematisch ist, das auf den Konsum alles zu reduzieren. Vielleicht kennen das auch einige, die hier im Publikum sind, weil es diese Netflix-Serie auch gibt, zu dem Problem Painkiller heißt die. Wie auch immer, es gibt diese massive Opioid-Krise, die sozusagen das größte Drogenproblem der USA darstellt, mit Millionen Toten, viel mehr als bei jeder anderen Droge, aber eben nicht durch illegale Drogen verursacht, sondern durch eine legale Droge, ein Schmerzmittel, ein Opioid, was gezielt so designt wurde, dass es abhängig macht. Und das lief ganz lang quasi einfach so unproblematisch. Und dann hat man irgendwann wirklich massiven Druck ausgeübt auf Purdue Pharma, das Unternehmen, das das produziert hat. Und dann haben die irgendwann gesagt, ja, wir erkennen das an, das ist ein massives Problem, genauso wie es die Ölkonzerne jetzt auch tun. Aber das Problem liegt ausschließlich beim Konsumenten. Und was wir jetzt machen, ist in Suchtprävention investieren. Wir spenden ganz viel Geld für Suchtkliniken. Wir schreiben Beipackzettel, wo drauf steht, ihr dürft das aber nicht missbrauchen und so weiter. Und das wird gemacht, weil es nicht funktioniert. Das ist eine Strategie, die sozusagen dazu da ist, sich gegen Kritik und gegen wirksame Regulation zu immunisieren. Und sehr Ähnliches oder fast Identisches passiert eben auch in der fossilen Industrie, wo zum Beispiel dann dieser riesen Fossilkonzern BP diesen ökologischen Fußabdruck oder den CO2-Fußabdruck als Metrik gepusht hat, um genau ein ähnliches Manöver der Immunisierung gegen Kritik durchzusetzen, dass man sagt, ja, wir erkennen den Klimawandel an als Problem, aber das Problem liegt nicht bei uns, sondern ausschließlich bei den Konsumentinnen.
Also das ist auch eine bequeme Perspektive, wenn man so will, für das Kapital, wenn man es mal so marxistisch ausdrückt, wo wir auch bei deinem Titel wären, nämlich Stoffwechselpolitik. Und da beziehst du dich ja sehr deutlich auf den ökologischen Marx, der jetzt in den letzten Jahren wieder viel, auch durch das Buch von Kohei Saito, viel diskutiert wurde. Der spricht im dritten Band vom Riss im Stoffwechsel mit der Natur. Welche Rolle spielt für dich die Theorie von Marx und wie beeinflusst das deinen Zugang?
Ja, das ist natürlich zentral. Also sieht man ja an dem Titel, wie du gesagt hast, auch schon. Ja? Also da geht es eben nicht um den körperlichen oder biologischen Stoffwechsel, sondern eben um dieses Marx'sche Theorem. Was interessanterweise eben immer in dieser Phrase des Riss im Stoffwechsel präsentiert wird, was schon eine gewisse Lesart nahelegt, von der ich mich eher ein bisschen wegbewege, weil das nämlich den Fokus sehr stark und auch gar nicht unberechtigterweise, sondern richtig auch, auf das Kapitalverhältnis im gesamtgesellschaftlichen Maßstab lenkt. Ja? Und dann hat die ökomarxistische Theorie schon seit über 20 Jahren darauf hingewiesen, dass sozusagen durch den immanenten Akkumulationstrieb des Kapitals, sozusagen, weil das Kapital immer eine materielle Dimension hat, auch dieser Riss im Stoffwechsel mit der Natur, also Umweltzerstörung, verursacht wird. Aber bei Marx wird das eigentlich anders gefasst. Also bei Marx ist es der Arbeitsprozess und seine konkrete Organisation, die diesen Stoffwechsel darstellt. Und das wird überraschenderweise in dieser ökomarxistischen Debatte sehr wenig beleuchtet. Und das ist genau das, was ich mit dem Buch machen möchte und das quasi historisch beleuchten, wie man in dem Wandel der konkreten Organisationsform des kapitalistischen Arbeitsprozesses diesen Stoffwechselgedanken sozusagen durchziehen kann.
Also du schreibst, dass der Gegenstand deines Buchs die ökologische Arbeit ist. Vielleicht kannst du das mal erläutern, da kommt man dem vielleicht noch mal ein bisschen näher.
Ja, ich wollte das auch als Titel meines Buches setzen. Da hat mir dankenswerterweise mein netter Lektor davon abgeraten, weil man das falsch versteht. Also wir denken, wenn wir das hören, an nachhaltige Arbeit. Das ist nicht das, was ich meine. Sondern was ich meine ist, dass jede Arbeit einen immanenten Ökologiebezug hat, Naturbezug, wenn man so will. Also bei Arbeiten, die stoffliche Transformation leisten, ist das offensichtlich. Also nicht nur in der Landwirtschaft und Ressourcen, sondern auch, wenn es dann um Autoproduktion geht, das ist natürlich materiell und damit ökologisch, ist klar. Aber ich würde auch so weit gehen, dass man eigentlich bei allen Arbeitsprozessen diesen Ökologiebezug feststellen kann. Er ist dann eben nur mehr oder weniger einseitig und man hat, wenn man so will, bei vielen Bereichen in der Wissensarbeit dann eben vor allem die Aufgabe der kulturellen oder administrativen Regulation dieses Stoffwechsels. Also sozusagen hier hat man einfach den zentralen Punkt des gesellschaftlichen Naturverhältnisses, weil über die Arbeit wir unsere Umwelt konkret umgestalten. Das ist sozusagen das, wo stofflich Materie bewegt wird, wo Energie bewegt wird. Und das ist das, wie wir unsere Umwelt nicht nur zum Schlechten, sondern auch zum Guten hervorbringen. Und deswegen ist es sehr naheliegend, genau dort im Arbeitsprozess anzusetzen.
Und jetzt beschreibt dein Buch ja einen sehr großen historischen Bogen, würde ich mal sagen. Ja, also du beginnst wirklich mit dem Frühkapitalismus, dem transatlantischen Sklavenhandel. Darüber sprechen wir auch gleich noch. Was ich mich gefragt habe, warum dieser lange historische Bogen? Hätte es nicht auch gereicht, sich die gegenwärtige Konstellation einfach anzuschauen? Warum bist du noch mal so weit zurückgegangen?
Ja, weil man mit diesem Gegenwartsfokus, den die gegenwärtige Soziologie ja sehr stark hat, bei der ökologischen Krise nicht so richtig weiterkommt. Also die ökologische Krise legt selbst der Sache nach einen historischen Zugang nahe. Weil man die nicht verstehen kann, wenn man nur die aktuelle Nachfrage nach billigem Öl oder sowas in den Blick nimmt, sondern das ist ja zu diesem massiven Problem und zu dieser institutionellen Komplexität überhaupt erst durch einen sehr langen historischen Prozess geworden, der uns eben heute in diese Situation bringt, dass sozusagen die Institutionen, insbesondere eben in der Ökonomie, dieses Problem des Klimawandels gar nicht mehr bearbeiten können, quasi. Das ist ja sozusagen das fundamentale Paradox und das ist nichts, was gestern erst entstanden ist, sondern da muss man, um das wirklich verstehen zu können und um nicht irgendwelche verkürzten Positionen einzunehmen, diese historische Perspektive einnehmen. Und ja, da würde ich so ein bisschen für eine Wiederentdeckung der historischen Soziologie auch plädieren, aber eben in einem gleichzeitig theoretisch offenen Programm, was sich dann nicht, wie die Geschichtswissenschaft das oft tut, auf quasi die Archivstudien und die Empirie fokussiert, sondern das gleichermaßen verbindet auch mit Gesellschaftstheorie und vor allem danach befragt, was es uns für die heutige Situation sagen kann.
Ja, also ich kann da auch nur noch mal Werbung für machen. Für mich, mir hat das großen Spaß gemacht, noch mal mit deinem Buch durch die verschiedenen historischen Konstellationen durchzugehen. Du beschreibst das auch sehr gut, erzählst es sehr gut. Und wir können natürlich jetzt in dem Gespräch nicht jede einzelne beleuchten, aber so ein paar, dachte ich, gucken wir uns mal genauer an und können anhand derer auch nochmal so ein paar Grundbegriffe, ne, diskutieren, die du einführst. Also ich hatte es schon erwähnt, du beginnst also mit dem Frühkapitalismus, dem transatlantischen Sklavenhandel, und da ist für dich eine Unternehmerfamilie, wenn man so will, ganz zentral, nämlich das Schimmelmann-Imperium des deutsch-dänischen Kaufmanns Heinrich Karl von Schimmelmann. Ich hatte noch nie von ihm gehört. Warum ist er denn für dich, oder auch die Produktionsweise, die er verfolgt, warum ist das für dich so wichtig am Anfang?
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zur Methode des Buches auch. Also das Buch ist eben in diesen historischen Schlaglichtern sozusagen aufgebaut. Das ist ein bisschen eine ungewöhnliche Perspektive, für die mich Historikerinnen auch köpfen würden. Aber die Idee ist quasi, dass man gewissermaßen relativ ebenenübergreifende Tiefschnitte braucht, um das machen zu können, was ich machen möchte. Und gleichzeitig muss es aber eine Art Globalgeschichte sein. Ja? Und die ist aber ganz oft einfach nur global aggregierend, womit man gerade diese konkreten Arbeitsprozesse eben nur sehr schwer in den Blick bekommt. Deswegen habe ich quasi diese Schlaglichter, wenn man so will, oder in der kritischen Theorie wurde es, glaub ich, mal als konstellative Methode bezeichnet. Das ist das, was ich versuche zu machen. Und da ist eben das erste, dieses Schimmelmann-Imperium, was ich deshalb interessant finde, weil es quasi den Übergang von Feudalismus zu Kapitalismus in einer Kristallkugel sozusagen zusammenführt. Und das Interessante ist eben, dass Schimmelmann oder sein Handelsunternehmen alle drei historisch großen Formen von Arbeit vereint hat. Also die Schimmelmanns waren eigentlich Kaufleute, also Bürgerliche, die haben sich aber dann Adelstitel gekauft und dazu hat gehört, dass man eben auch ein Landgut hatte. Die hatten dann auch mehrere, nicht nur eins, und da hatten sie eben Leibeigene. Das war die erste Form, und dort sind sie aufklärerisch und reformerisch aufgetreten und haben dafür geworben, quasi die Leibeigenschaft nicht unbedingt abzuschaffen, aber nach britischem Vorbild sozusagen zu modernisieren und die Leibeigenen quasi zu eigenverantwortlichen Unternehmern zu machen. Dann hat das Schimmelmann-Imperium aber, und das war die eigentliche Profitquelle, dass sozusagen die europäischen Leibeigenen waren eigentlich vernachlässigbar, hat es alle Stationen des transatlantischen Dreieckshandels vereint, also den Schimmelmanns gehörten die gesamten Jungferninseln und die dort befindlichen Plantagen, im Wesentlichen Zucker. Dann hatten sie eine eigene Sklavenfangstation in Westafrika und Fabriken in Nordeuropa, in der Umgebung von Hamburg und Kopenhagen. In diesen Fabriken hatten sie dann eben, dort waren sie quasi Vorreiter, erste Formen von freier Lohnarbeit, also die zweite wichtige Form der Arbeit, dann diesen Übergang von wasserbetriebener Industrie zu kohlebetriebener Industrie auch sehr schön veranschaulicht, und eben dann die Sklavenplantagen. Und dort ist das Interessante, und das ordne ich auch gleich theoretisch nochmal ein, dass sie dort auf den Sklavenplantagen auch arbeitspolitisch aufgetreten sind, aber antireformerisch. Dort haben sie sich eingesetzt gegen Reformen, die sozusagen die drakonischsten und brutalsten körperlichen Strafen für Sklaven abschaffen wollten und so weiter. Das heißt, man sieht hier sozusagen in einem Unternehmen, was ich für ganz zentral halte, ich habe das als differenzielle Nutzbarmachung bezeichnet. Und dabei geht es darum, dass wir im kapitalistischen Arbeitsprozess sozusagen einen durchgehenden Prozess haben der Nutzbarmachung von Arbeit und von Natur. Das verläuft weitgehend parallel. Also Nutzbarmachung heißt, man muss Arbeit investieren, um etwas nutzen zu können. Und das bezieht sich sowohl eben auf Naturstoffe, die liegen nicht einfach als Ressourcen vor. Das ist eine ökonomische Fiktion, die übrigens auch die marxistische Theoriebildung mit betreibt, wenn sie nur von Aneignung spricht. Also als könnte man sozusagen Natur einfach so irgendwo einsammeln. Das ist nicht der Fall, sondern alle Naturstoffe müssen kontinuierlich bearbeitet werden, Flüsse müssen begradigt werden, Unkräuter müssen gejätet werden und so weiter, damit sie überhaupt zur Ressource werden. Und ähnlich ist es bei Arbeitskraft auch. Wir werden nicht als Arbeiterinnen geboren, sondern wir müssen dazu gemacht werden. Wir müssen unsere Kinder ermahnen, sich an soziale Konventionen zu halten, wir müssen sie in die Schule schicken und so weiter, um Arbeitskräfte aus ihnen und aus uns kontinuierlich zu machen. Und das bekanntlichermaßen unterminiert sich im kapitalistischen Arbeitsprozess strukturell selbst. Also man hat es mit Arbeitsverhältnissen zu tun, die ungesund, ausbeuterisch sind und mit den bekannten Problemen der Naturzerstörung. Aber das ist natürlich auch ein Problem für das Kapital selbst. Deswegen ist diese bekannte Struktur der Vernutzung nicht generalisierbar. Also man kann nicht überall so verfahren wie auf den Jungferninseln, wo man gleichermaßen menschliche Arbeit und Natur überausbeutet, sondern es muss sich gewissermaßen gleichzeitig auch zur Produktivkraftentwicklung eine Art Reproduktivkraftentwicklung entwickeln.
Dazu kommen wir noch.
Ich rede schon zu lange, ich führe den einen Gedanken jetzt noch kurz zu Ende. Und was man dann eben an diesem Schimmelmann-Beispiel sieht, ist, dass das parallel zueinander läuft. Das ist keine historische Abfolge. Es ist nicht so, dass man zuerst sozusagen ein Stadium der Raubwirtschaft hat und dann irgendwie ein Stadium, wo man sozusagen eine Art nachhaltige Nutzbarmachung hat, sondern man hat das immer gleichzeitig. Und das ist oft sozusagen im kolonialen und postkolonialen Verhältnis natürlich organisiert, aber es ist auch innerhalb der Ökonomien des Zentrums oder des globalen Nordens so auszumachen, diese differenzielle Nutzbarmachung, dass wir das sozusagen parallel haben.
Also du hast es jetzt gerade schon benannt, das ist ein bisschen die Korrektur dann an zum Beispiel einer marxistischen Tradition, die das wieder vergessen hat, obwohl es bei Marx vielleicht in Ansätzen auch schon da war, dieser Blick. Und indem du das mit reinbringst, also indem du mit der differenziellen Nutzbarmachung auch beschreibst, wie Natur nochmal als eigener Faktor für die Entwicklung des Kapitalismus ganz stark mit reinkommt, gemachte Natur nämlich. Da in dem Zusammenhang sprichst du auch von der Autonomie der Natur. Also du beschreibst es so, dass nicht nur Kapital und Arbeit ihre ganz eigenen Logiken haben, wenn man so will, oder eigens agieren, sondern auch die Natur. Vielleicht kannst du das mal beschreiben oder auch an einem Beispiel festmachen.
Genau, ich versuche diese Parallelisierung der Nutzbarmachung von Arbeit und Natur relativ weit zu treiben. Und in der marxistischen Theoriebildung ist ja ein Grundmotiv, dass man sagt, wir haben es sozusagen mit einer kontinuierlichen Subsumption der menschlichen Arbeit unter das Kapital zu tun. Das passiert formell, sagt Marx, wenn Arbeit zur Ware wird, also zur Lohnarbeit, die gekauft wird. Und es passiert reell, wenn der Arbeitsprozess selbst eben an die Bedürfnisse, wenn man so will, der Kapitalakkumulation angepasst wird. Also man hat diesen Subsumptionsprozess, aber menschliche Arbeit ordnet sich dem nie ganz unter. Sondern der Arbeitsprozess selbst erfordert auch eine gewisse Autonomie in vielen Fällen. Und aber es gibt auch sozusagen einfach politische Widerstände dagegen. Das heißt, wir haben es sozusagen strukturell mit einer Autonomie der Arbeit auch zu tun. Das ist auch der Grund, warum man sich überhaupt diese ganzen Emanzipationshoffnungen ja auf die Arbeiterinnenklasse macht oder gemacht hat. Ähnlich würde ich sagen, ist es bei der Natur und deren Nutzbarmachung eben auch, weil auch die muss kontinuierlich subsumiert werden, lässt sich aber nie komplett subsumieren. Also man braucht quasi immer mehr Kontrollarbeit, um quasi überhaupt zum Beispiel weiter intensive Landwirtschaft betreiben zu können, muss man immer aggressivere Düngemittel einsetzen, immer stärkere Pestizide und so weiter. Also man braucht sozusagen immer diese Kontrollarbeit, wenn man das so parallelisieren will. Und man hat aber immer dann gleichzeitig trotzdem noch eine Autonomie der Natur, nicht im Sinne, dass sie handeln würde, davon würde ich mich wirklich distanzieren, aber dass sie de facto und historisch wirksam, das ist das Wichtige, auf die Arbeitswelt zurückwirkt. Klimawandel und Corona-Pandemie sind dramatische Beispiele dafür, wo natürlich die Arbeitswelt massiv betroffen ist von den ökologischen Krisen, die sie selbst wesentlich verursacht hat. Und das versuche ich eben im Buch durchzudeklinieren, wie dieser Prozess der Autonomie der Natur dann die konkrete Entwicklung, insbesondere der industrialisierten Arbeit, eben auch selbst beeinflusst hat.
Und ein anderer sehr wichtiger Begriff, den du auch wieder in vielen verschiedenen Konstellationen mit einbringst, ist der des ökologischen Eigensinns, ja, den die Arbeitenden ausbilden können. Was ist damit gemeint?
Also da geht es erstmal darum, dass die ökologische Dimension des Arbeitsprozesses nicht nur eine objektive Dimension hat, also es erschöpft sich nicht darin, dass objektiv jede Arbeit einen Naturbezug hat, sondern das ist auch subjektiv wirksam, beziehungsweise für die Wissensformation oder für die Subjektivierung von arbeitenden Menschen, wenn man so will. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass Arbeit eigentlich eine Art Interaktion mit der nichtmenschlichen Natur ist, dann kann man auch davon ausgehen, das lässt sich empirisch auch zeigen, da mache ich auch empirische Forschung dazu, dass dann Arbeitende spezifisches Naturwissen in diesen Arbeitsprozessen erwerben und das durchaus auch strategisch einsetzen. Das ist nicht immer Widerstand, deswegen nenne ich es Eigensinn, das ist ein anderer sozialhistorischer Begriff, so eine Art ja, Widerspenstigkeit oder sowas, die aber nicht notwendigerweise politisch ist, aber es durchaus auch sein kann. Und um vielleicht jetzt mal im Rahmen des ersten Kapitels zu bleiben, das allerdramatischste Beispiel, was mir dazu in der Recherche untergekommen ist, ist die Rolle der Moskitos bei der Sklaverei und deren sowohl deren Aufkommen als auch deren Überwindung, weil man sozusagen mit dem Dreieckshandel ja sowieso ein sehr großes Terraforming hatte, wenn man so will. Also man hat diese Karibikinseln sozusagen völlig gerodet und dann Plantagen gehabt und so weiter. Man hat aber auch durch die Schiffverbindungen von Westafrika in die Karibik überhaupt erst die Krankheitserreger für Malaria, Gelbfieber etc. dorthin gebracht, die sozusagen in der kolonialen Imagination sehr stark mit diesen Regionen verbunden sind, die man aber sozusagen durch den Kolonisierungsprozess selbst überhaupt erst dahin gebracht hat. Und interessant ist eben, dass, weil das Krankheiten waren, die in Afrika schon sehr, sehr lange verbreitet waren, Leute aus Afrika dagegen weitgehend immun waren und die weißen Kolonisatoren halt nicht. Und das hat sozusagen erstmal dazu beigetragen, dass dann die Nachfrage nach Sklavenarbeit stark gestiegen ist, weil eben auch die indigene Bevölkerung dagegen nicht immun war und so weiter. Und dann aber wurde es auch strategisch in den ganzen Sklavenaufständen eingesetzt. Und zwar so, dass die aufständischen Sklaven, die militärisch ja quasi immer völlig unterlegen waren, Guerilla-Angriffe gemacht haben, Plantagen niedergebrannt haben etc., um Kolonialarmeekräfte, die eben dann wirklich zu großen Teilen aus weißen Milizionären bestanden, zu binden an bestimmten Orten, wo sie dann diese Krankheiten sich eingefangen haben. Und das hat wirklich aus der Perspektive der Rebellierenden sehr gut funktioniert und war eigentlich die wesentliche Waffe in diesen Befreiungskämpfen, weil man sozusagen über kaum Waffen verfügt hat und so weiter. Und hat auch zur haitianischen Revolution maßgeblich beigetragen. Also hier sieht man sozusagen eine extreme Ausformung dieses ökologischen Eigensinns, weil das Wissen darum, wie diese Krankheitsübertragung funktioniert, haben sich diese Leute, die auf den Plantagen gearbeitet haben, eben in diesem Arbeitsprozess erworben. Das ist kein akademisches Wissen gewesen, was sie irgendwo in Büchern gelesen haben, sondern ein Erfahrungswissen, was dann hier auf absolut dramatische Weise strategisch eingesetzt wurde. Es gibt da noch viele weitere Beispiele, die ich im Buch mache, aber keins davon ist so dramatisch und welthistorisch sozusagen relevant wie dieses.
Ja, das fand ich auch. Also das war für mich auch total neu und wirklich auch das hat dann gezeigt, wie spannend man das so fruchtbar machen kann, ne? Deine Perspektive auch nochmal, gerade auf die haitianische Revolution. Nun, lass uns einen kleinen Sprung machen. Wir gehen wieder nach Europa, wir gehen zur dampfbetriebenen Industrialisierung und wie du beschreibst dann, wie, das kennen wir ja auch alle, wie dann gewissermaßen der Klassenkonflikt, der im Frühkapitalismus noch ganz, nicht institutionalisiert war, sich langsam institutionalisiert, also die Gewerkschaftsbewegung, die Arbeiterbewegung auf der einen Seite kommt auf, aber auch natürlich organisiert sich auch das Kapital, die Unternehmer und vielleicht können wir da auch noch mal so ein kleines Schlaglicht reinwerfen. Also die Geschichte ist gewissermaßen, der Klassenkämpfe da ist eigentlich bekannt, aber auch da bringst du noch mal die Natur ins Spiel. Also in dieser Konstellation, ja, wie spielt sie da eine Rolle?
Ja, insbesondere in Form der Kohle Und da ist es so, dass insbesondere in Deutschland die materiellen Eigenschaften der Kohle wirklich maßgeblich zur Institutionalisierung der Produktionspolitik oder eben Stoffwechselpolitik beigetragen haben, weil man, das hat zum Beispiel der Politikwissenschaftler Timothy Mitchell gezeigt, mit der Kohle zum ersten Mal eine Situation hatte, wo Beschäftigte nicht nur ihren eigenen Arbeitsplatz durch Streiks lahmlegen konnten und damit sozusagen ihr Unternehmen oder ihren Arbeitgeber oder wie immer Feudalherren sozusagen unter Druck setzen oder vielleicht noch geringfügige Lieferketten, sondern ganze Volkswirtschaften. Und davor, also theoretisch hätten schon ägyptische Sklaven beim Pyramidenbau streiken können, aber sozusagen diese Form der Wirksamkeit von Streiks gab es erst eben im fossilen Kapitalismus. Und deshalb ist es auch so, dass erst an diesem Zeitpunkt die Gewerkschaften sich institutionalisieren konnten. Also man hat schon ab dem 15. Jahrhundert Gewerkschaften, die sind aber immer quasi illegal oder clandestin. Und ab diesem Zeitpunkt, wo man dann wirklich Druck auf Volkswirtschaften, also Regierungen ausüben kann, kommt es zu einer Legalisierung der Gewerkschaften, kommt es zu einer Gründung von Arbeitgeberverbänden und vor allem kommt es zur Einführung von Rechtsnormen, die Arbeitsschutz erlassen und Sozialgesetzgebung und so weiter durchsetzen. Das heißt, hier hat man sozusagen diesen Machthebel, der ganz relevant ist. Und dann auch noch durch die geografischen Faktoren von diesen Zechen, dass man die ja nicht irgendwo hinstellen konnte, sondern dass das halt vorgegeben war durch die Lokalisierung der Kohle, hatte man dort wirklich eine Frühform von proletarischer Subkultur, weil man dort zum Wesentlichen eigentlich Migrantinnen oder es waren fast nur, also in den Gruben, dann waren es fast nur Männer. Aber das waren sozusagen Leute, die wirklich völlig wild zusammengewürfelt waren. Und was die verbunden hat, war im Wesentlichen ihre Arbeitserfahrung. Und deswegen hat man da zum ersten Mal so eine eigenständige proletarische Subkultur, die sich dann auch als relativ widerspenstig sozusagen erwiesen hat.
Und was damit natürlich in Gang kommt, ist diese rasante Akkumulationsdynamik des Kapitals, auf deren Schultern wir quasi immer noch stehen. Und was du aber auch nochmal, du hast es vorhin eben schon gerade angesprochen, dadurch, dass es da zu einer starken Intensivierung der Arbeit eigentlich in allen Bereichen kommt, gibt es auch, und das sehen wir eben bis heute, eine Ausweitung der Reproduktionskräfte. Ja, also du trennst es nicht voneinander. Und jetzt würde ich erstmal ganz grundsätzlich sagen, was hat denn eigentlich Reproduktion mit Natur zu tun oder wie, in welcher Weise baust du das also theoretisch auf?
Ja, also ich würde sagen, man kann den Reproduktionsbegriff ausweiten jenseits dessen, was man so als Care-Arbeit oder Sorgearbeit bezeichnet, weil auch die sogenannte Natur reproduziert werden muss. Das impliziert dieser Begriff der Nutzbarmachung ja auch, dass sie eben nicht einfach nur vorliegt, sondern eben selbst reproduziert werden muss oder überhaupt erst produziert werden muss auch, damit sie sozusagen weiterhin nützlich bleibt und ist. Also das sozusagen auf der theoretischen Ebene, aber um es nochmal konkret zu zeigen, ist sozusagen diese Institutionalisierung der Stoffwechselpolitik nicht nur in den Kohlegruben passiert, sondern auch andersherum in einer sehr stark weiblich dominierten Branche, nämlich der Textilarbeit, wo man gewissermaßen eine entgegenläufige Entwicklung hatte der Konflikte. Dort hat man nämlich vor der Einführung von kohlebetriebenen Dampfmaschinen und den entsprechenden Textilautomaten hatte man relativ militante Gewerkschaftstraditionen. Und also die waren illegal meistens, haben aber sehr hohe Löhne durchsetzen können und so weiter. Und da hat man dann quasi gerade keinen neuen Machthebel, sondern eine starke Entmachtung der Beschäftigten. Und das hat historisch seinen Höhepunkt dann erreicht in dem sehr langen Streik der Textilarbeiterin von Krimitschau, wo dann sozusagen diese Arbeiterinnenbewegung in der Textilindustrie am Ende in die Knie gezwungen wurde und dann quasi von der anderen Seite sozusagen zur Sozialpartnerschaft gezwungen wurde und dazu gezwungen wurde, sich einzulassen auf eine Verhandlung mit den neu gegründeten Arbeitgeberverbänden. Und hier hatte man sozusagen eine Krise der sozialen Reproduktion, die das ausgelöst hat. Also der Streik ging hauptsächlich um eine Verkürzung der Arbeitszeit, die gefördert wurde, weil gesagt wurde, das sind fast ausschließlich Frauen, die hier arbeiten. Gleichzeitig sind die die Frauen für die Sorgearbeit, für Haushaltsarbeit und so weiter zuständig. Und das geht nicht mehr, weil wir zu viel Lohnarbeit machen müssen. Das heißt, man hatte hier eine Krise und danach hat man dann sozusagen in dieser entstehenden Sozialpartnerschaft und den Wohlfahrtsstaatsgesetzen sozusagen ja eine ökonomische und aber auch institutionelle Entwicklung der Reproduktivkräfte, die diese Krise der sozialen Reproduktion ein Stück weit aufgefangen haben.
Da musste ich sehr lachen an der Stelle bei dem Streik von Krimmitschau, denn ich komme aus einem ganz kleinen Ort namens Zwickau und ich habe es gleich all meinen Freunden geschickt, weil wir da früher oft hingefahren sind zum Dorffest, ja, und Krimmitschau heute eigentlich fast tot ist, aber das fand ich interessant, der größte Streik der Textilarbeiter. Ja, dann lass uns doch mal in die Gegenwart kommen. Jetzt ist interessant, dass, und wir wissen das ja auch alle, die Klimabewegung gerade eine ist, die sehr stark auch von den WissensarbeiterInnen ja dominiert wird, kann man sagen. Ja, also einerseits ist natürlich die Klimabewegung angewiesen auf wissenschaftliche Daten etc. Aber du machst auch noch mal, du zeigst auch noch mal, dass es dadurch eine Art von Klassenkonflikt auch gibt, also innerhalb der Klimabewegung. Vielleicht kannst du das mal erläutern. Wie kommt das zustande? Wie entsteht der?
Hui, also ich meine, die Klimakrise ist halt auf allen Ebenen quasi ein Klassenkonflikt. Da könnte ich jetzt ganz unterschiedliche Dimensionen ansprechen, aber was in meiner eigenen empirischen Forschung nochmal sehr deutlich wird, sind die Grenzen eines ausschließlich wissenschaftsbasierten Begriffs von Umweltbewusstsein. Also wenn wir von Umweltbewusstsein sprechen, auch in der Meinungsforschung, meinen wir üblicherweise die Kenntnis und Anerkenntnis von wissenschaftlichen Fakten zum Klimawandel. Und das ist aber ein sehr klassenspezifischer Blick, weil der eben recht akademisch geprägt ist. Und das ist ein Blick, der vielen Leuten sozusagen vielleicht nicht zur Verfügung steht und vor allem auch als möglicherweise feindselig erscheint, weil unser Bildungssystem, zu dem die Wissenschaft ja zum großen Teil dazugehört, ja aus soziologischer Perspektive zu nicht unwesentlichen Teilen dazu da ist, soziale Ungleichheit zu legitimieren und eine Selektionsfunktion hat. Und das ist nicht zuletzt ein Grund, warum es auch viel proletarisches Ressentiment gegen Wissensarbeiterinnen gibt. Und wenn man das sozusagen zugrunde legt, kann man das Argument machen, und das lässt sich auf Grundlage von meiner empirischen Forschung auch schön zeigen, dass man möglicherweise diesen Begriff des Umweltbewusstseins ausweiten muss auf andere Formen von Umweltbewusstsein. Und das habe ich zum Beispiel bei Bauarbeitern erforscht, die, wenn man sie fragt, wie sie zum Klimawandel stehen, erstmal ihrem Ressentiment gegen die Klimabewegung freien Lauf lassen und teilweise bis zur Klimawandelleugnung gehen, aber gleichzeitig, und das war für mich wirklich überraschend, fast durchweg eine relativ vehemente ökologische Kritik an ihrer eigenen Branche artikulieren. Und das wird aber in anderen Begrifflichkeiten artikuliert, als es in der Klimabewegung zum großen Teil üblich ist, nämlich eben in der Parallelisierung von Problemen in ihrem eigenen Arbeitsprozess, in ihrer eigenen Ausbeutung und in der Naturausbeutung. Also es wird gesagt, mit der Umwelt wird umgegangen wie mit uns auch. Also wir werden radikal ausgebeutet und Ähnliches passiert eben auch in ökologischer Hinsicht. Und da wird dann halt argumentiert, ja, das passiert, weil es halt dem Management nur um den Profit geht.
Die Arbeitenden sagen auch, ja, man merkt es eben, es ist viel heißer geworden, die Alten können heute im Sommer, die suchen sich dann Schattenplätze und so weiter. Also das ist sehr schön, du zitierst ja die Interviews, die Leute beschreiben ja, wie sie eigentlich selber leiden unter diesem Verhältnis und das auch eigentlich zuordnen, ne, zur Klimakrise.
Ja, genau, das wäre dann der nächste Punkt. Also es gibt sozusagen auch über den Klimawandel selbst ein sehr starkes, aber eben verkörpertes Bewusstsein. Also das zieht sich durch, auch in der Schweiz, ja, muss man sagen, im sehr gemäßigten Klima und auch politischen Klima hat man sozusagen dieses starke Leid am Hitzestress bei den Leuten auf dem Bau. Und hier aber auch interessant, dass das eben nicht einfach nur objektive Naturprozesse sind, die dieses Leid auslösen, sondern vor allem die Arbeitsorganisation wiederum, weil die es den Leuten nicht gestattet, genügend Pausen zu machen, sich in Schatten zu verziehen und so weiter, sondern sie dazu zwingt, sehr intensiv zu arbeiten. Und das ist es überhaupt erst, was diese Vulnerabilität verursacht. Aber man sieht sehr deutlich, dass es sozusagen hier in dieser körperlichen Dimension ein relativ starkes Bewusstsein gibt für diese ökologische Krise, was, um das jetzt sozusagen nochmal politisch zu interpretieren, wichtig wäre aus einer politischen Perspektive, wenn man klassenübergreifende Bündnisse für eine sozialökologische Transformation erreichen möchte, müsste man dieses verkörperte Umweltwissen und Umweltbewusstsein viel ernster nehmen. Nicht nur pro forma, um irgendwo zu irgendwelchen Arbeiterinnen zu gehen und die zu bekehren und sich sozusagen pro forma auf deren Narrative einzulassen, sondern wirklich zu sehen, was das für ein wichtiger Beitrag auch ist, weil zum Beispiel auch die Beschäftigten, mit denen wir gesprochen haben, sehr konkrete Vorschläge formuliert haben, wie man den eigenen Arbeitsprozess auch ökologisch nachhaltiger gestalten kann. Und sie sagen, das ist offensichtlich. Das weiß jeder, der sozusagen weiß, wie der Hase läuft auf dem Bau. Es wird aber nicht gemacht, nicht weil es technisch nicht möglich ist, sondern weil es halt nicht profitabel ist. Und diese Perspektiven könnte man politisch stärken. Es ist aber tatsächlich nicht einfach, weil das Ressentiment durchaus da ist. Und das ist, würde ich so einschätzen, dass das nicht einfach ist, das zu überwinden. Ja.
Ja, aber das ist auch, also wenn man das jetzt gerade so liest aus deiner empirischen Forschung, es ist ja auch irgendwie ein Widerspruch, der gar nicht so leicht zu erklären ist. Ja, also einerseits hat man doch ganz deutlich, ne, ein Bewusstsein für die Klimakrise und du machst es natürlich insofern, dass du sagst, naja, es gibt eben das Ressentiment gegen die Wissensarbeiter und so weiter, aber warum sind die Leute so schwierig politisch auch zu erreichen oder anders gesagt, wie könnte man sie dann erreichen?
Ich finde das gar nicht so schwierig zu erklären. Ich finde es nur schwierig zu überwinden. Also um das nochmal zu erklären, es gibt sozusagen einen Schlüsselbegriff für mich in diesem Ressentiment gegen die Klimabewegung, das wir festgestellt haben bei diesen Interviews. Und das war der Begriff der Zahlenmenschen. Und das wurde quasi immer wieder der Klimabewegung an den Kopf geworfen. Das sind doch alles Zahlenmenschen. Und da dachte ich mal, ja, okay, so what? Aber mit Zahlenmenschen meinen die sozusagen in ihrer Umgangssprache ihre Vorgesetzten. Weil es in der Bauindustrie sozusagen eine radikale Trennung zwischen ausführender und managerialer Arbeit gibt. Also es gibt kaum Aufstiegsmöglichkeiten, sondern das ist wirklich radikal getrennt. Und man hat sozusagen dann von unten die Perspektive, dass die Leute in den Büros eben den Bauprozess nur in Zahlen, also in Geldsummen verstehen und vom Stofflichen gar keine Ahnung haben. Und dass das eben eine Perspektive ist, die inhärent eigentlich ihnen gegenüber feindselig ist, weil sie immer als Zumutung an sie formuliert wird, dass sie schneller arbeiten sollen, dass sie irgendwas technisch Unsinniges machen sollen und so weiter. Das wird sozusagen sehr stark als antagonistisch wahrgenommen. Und das wird dann aber verallgemeinert auf Akademikerinnen per se, weil sozusagen, und ja auch berechtigterweise gesagt wird, die haben alle diese Zahlenmentalität. Die sehen alle die Welt nur in abstrakten Zahlen. Und die haben noch nie gearbeitet, wissen gar nicht, was das bedeutet. Und das ist was uns sozusagen feindselig gegenübersteht. So kann man das, finde ich, ganz gut erklären. Das hat objektive Grundlagen. Es ist nur wirklich schwierig zu überwinden. Ja.
Also würdest du sagen, die Einzigen, die dann da was machen können, wären die Gewerkschaften, die bei den Leuten sind und da in irgendeiner Weise auch in den, dass man nicht nur Tarifkonflikt macht, sondern in irgendeiner Weise auch oder in den Tarifkonflikt auch Forderungen einbaut nach, sag ich mal, klimagerechteren Arbeitsbedingungen? Oder gibt es noch einen anderen Weg? Ich meine, du beschreibst auch, dass dann die Leute sagen, wir wissen, dass unser Baukonzern hier die überall Betonwüsten hinterlässt, ja, und eigentlich wollen wir gern auch eine lebendigere Natur, aber man hat ja keine Mitbestimmungsrechte, ja. Also das fände ich auch einen interessanten Konnex. Also vielleicht ist sowas wie, ja, also demokratischere Mitbestimmung dann auch mittelbar etwas, womit man auch für eine ökologischere Produktion sorgen könnte.
Ja, das Problem ist halt, dass man das gar nicht so einfach mit so einer Maßnahme beheben kann, weil selbst unter mitbestimmten Betrieben wären die Betriebe ja immer noch den ökonomischen Imperativen ausgeliefert. Und ich weiß jetzt nicht, ob das dann sich so radikal ändern würde. Also da bräuchte man schon eine Demokratisierung von Investitionen, von Planungen insgesamt. Es müsste schon wesentlich weitergehen, um das sozusagen aufzubauen. sprechen zu können. Aber, und da denke ich sozusagen, zunächst mal aus meiner Perspektive, weil ich mich zu diesen Zahlenmenschen zurechnen würde, ist es sozusagen von uns aus wichtig, das überhaupt sozusagen ernst zu nehmen und nicht zu sagen, Leute, die nicht dieses wissenschaftliche Umweltverständnis haben, sind Umweltfeinde. Das passiert leider oft, sondern das sozusagen ernst zu nehmen, dieses verkörperte Umweltwissen. Es ist aber natürlich auch auf der anderen Seite notwendig, zu vermitteln, dass nicht alle Intellektuellen sozusagen
sind.
Ja, genau. Und Anti-Intellektualismus ist nichts Emanzipatorisches. Ja.
Du hast gerade noch ein anderes, wir bleiben noch kurz bei der Bauindustrie, weil die auch aus einer anderen Perspektive total interessant ist. Du hast gerade das Stichwort schon genannt, eine andere Investitionspolitik, ne? Und ich glaube, das ist, dem widmest du auch ein paar Seiten, also wie die Bauindustrie, die Art, wie, ja, also da eine rasante Produktion eigentlich in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat, die aber gar nicht zweckmäßig ist, weil natürlich nicht alle in diesen schönen Häusern dann wohnen können, um es mal ganz einfach zu sagen, wie die auch zusammenhängt mit einer Finanzialisierung des Kapitalismus, ne? Also mit welcher Perspektive blickst du auf diese Konstellationen?
Ja, das ist eben wieder diese Perspektive der ökologischen Arbeit oder der Arbeit als Stoffwechsel, wo ich anargumentiere gegen diese Idee einer immateriellen Finanzsphäre, dass das quasi fiktives Kapital sei und so weiter. Und aufzeige, wie ganz konkret die Finanzialisierung mit der Betonierung zusammenhängt. Da gibt es nämlich einen sehr engen Nexus. Muss ich ein bisschen ausholen, weil das ein bisschen politökonomische Erklärung benötigt. Dieser Zusammenhang hat angefangen mit Keynes, muss man sagen. Das ist aus linker Perspektive vielleicht ein bisschen bitter, aber eine zentrale Aussage von Keynes war, dass man sozusagen die Krise in den USA beheben kann mit Investitionen in Infrastrukturen. Und das war das, was der New Deal dann gemacht hat. Er hat sich quasi dann auf Keynes verlassen und hat gesagt, okay, wir machen jetzt ein riesiges Betonierprojekt. Das ist das, was der New Deal sozusagen in stofflicher Hinsicht war. Sie haben nämlich Autobahnen, Staudämme und so weiter gebaut. Und die Idee war, dass diese Investitionen sozusagen einerseits Kapital binden und dann gegen Überakkumulation helfen, aber vor allem auch weitere Investitionen anlocken sollen. Also wo es gute Infrastrukturen gibt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass auch weitere Fabriken angesiedelt werden und so weiter. Das ist sozusagen ein zentraler Gedanke bei den produktiven Staatsausgaben. Und dann hat man sozusagen diesen Nexus etabliert, der sich dann durchgesetzt hat. Also sozusagen Infrastrukturbau und damit Betonieren ist quasi zur Weapon of Choice von Wirtschaftspolitik jeglicher Couleur geworden. Das wird in allen möglichen Varianten gemacht. Japan ist da mittlerweile das dramatischste Beispiel, wo sozusagen wirklich auch in Teilen ohne jeglichen Gebrauchswert sozusagen einfach nur betoniert wird und sozusagen auch die Bauindustrie und der Staat so eng verschmolzen sind oder waren zumindest eine Zeit lang, dass man vom Baustaat gesprochen hat, um eben dann die Asienkrise zu überwinden, haben sie das dann damals gemacht. Und was man dann aber sozusagen noch als weitere Verbindung zur Finanzialisierung hat, ist, dass der weitere private Bauboom sozusagen ermöglicht wurde durch den Anreiz der privaten Kreditaufnahme. Das ist eine zentrale wirtschaftspolitische Maßnahme der Nachkriegszeit in den USA gewesen, dass man versucht hat, aus einer politischen Perspektive, auch in Reaktion auf militante Arbeiterinnenunruhen und so weiter, Hausbau und Hauskauf zu fördern und hat dort spezielle Hypothekenbanken aufgelegt und so weiter, die gezielt dazu da waren, Bauen zu fördern. Und das hat man sozusagen dann immer stärker verschränkt, diese Verknüpfung von Finanzwelt und dann auch dem sekundären Handel von Derivaten und so weiter, die damit zusammenhängen. Deswegen sind Finanzkrisen auch regelmäßig, eigentlich alle historischen großen Finanzkrisen waren auch Immobilienkrisen aufgrund dieser engen Verbindung.
Sie waren Immobilienkrisen und sie sind auch eben Krisen der Natur oder der ökologischen Zerstörung, weil die natürlich ist die Baubranche mit die emissionsreichste überhaupt. Also das ist ja eigentlich, das fand ich schon ganz interessant. Das ist, hier kommt eigentlich alles zusammen, was den gegenwärtigen Kapitalismus so verrückt macht, ja, wenn man so will.
Um ja, genau. Das ist, genau, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ja, also die Baubranche ist zu einem großen Teil für den Klimawandel verantwortlich. In der Schweiz ist das besonders extrem. Da sind 25% der CO2-Emissionen auf die, ich glaube, ausschließlich Zementproduktion sogar zurechenbar. Global gesehen sind es 8%. Also immer noch ein Vielfaches zum Beispiel der Emissionen, die durch Flüge entstehen. Und man hat daneben noch die immensen ökologischen Kosten, die dadurch entstehen, dass man extrem viel Sand extrahieren muss und Kies. Und da kann man eben nicht einfach Wüstensand einsammeln. Denkt man, das wäre ja vielleicht eine nette Lösung, sondern der ist von der Struktur her nicht geeignet, weil die Körner vom Wind zu sehr abgeschliffen sind und sich nicht verbinden. Deswegen braucht man immer Sand aus Flüssen oder Seen. Und der Abbau davon ist immer extrem ökologisch destruktiv. Ist aber so weit fortgeschritten durch diese starke Verbindung auch von Finanzialisierung und Betonisierung, dass mittlerweile Sand und Kies quasi in ihrer Extraktionsmenge fast die Menge an Extraktion von allen anderen Naturstoffen übertreffen. Also sozusagen alle anderen Naturstoffe zusammengenommen sind ungefähr so viel wie die Extraktionsmenge dieser Baugrundstoffe. Und da sieht man eben nochmal sehr deutlich auch die Parallele der Nutzbarmachung von Arbeit und Natur, weil diese Idee sozusagen oder das Konzept, das wir heute von Bauen haben, was nämlich synonym ist quasi mit Stahlbeton, ist tatsächlich eine der größten Dequalifizierungsoffensiven in der Geschichte der Arbeit auch gewesen, weil man sich von dieser Innovation, dass man qualifizierte Steinmetze und Maurer ersetzt durch Menschen, die einfach nur Creme in Förmchen gießen, hat man sich extreme Kosteneinsparungen versprochen. Und zwar einerseits massive Kosteneinsparungen bei der Arbeit, aber auch, genauso wichtig, Kosteneinsparungen beim Material, wenn man keine teuren, schön zugeschlagenen Steine mehr brauchte, sondern einfach billiges Material wie Sand. Ja. Und das hat eben dann die ökologischen Repercussions, weil die Baubranche, das ist besonders auch dann für die empirische Forschung interessant, eben nicht nur zentrale Verursacherin der ökologischen Krise ist, sondern auch die Branche nach der Landwirtschaft, die am allerstärksten davon betroffen ist. Man hat massive Produktivitätsrückgänge aufgrund von Hitzestress, Extremwetter und so weiter, was dann auch selbst wieder zu Konflikten führt. Das ist der Einstieg auch in das Buch, dass zum Beispiel in der Schweiz wir einen massiven Streik hatten, der direkt quasi eine Antwort auf den Klimawandel war, weil die Arbeitgeber gesagt haben, aufgrund dieser Produktivitätsrückgänge wegen Klimawandel müssen wir jetzt, um die Produktion aufrechtzuerhalten, die Arbeitszeit massiv ausweiten, und zwar auf 58 Stunden die Woche. Da gab es dann sozusagen Protest dagegen, es wurde dann verhindert. Aber hier sieht man sozusagen, wie das sozusagen nicht nur im Sinne der unidirektionalen Naturzerstörung gedacht werden kann, dieses Verhältnis, sondern wie eben hier diese Autonomie der Natur dann die konkrete Produktionspolitik beeinflusst.
Wunderbar. Jetzt sind wir wieder am Anfang des Buches und das ist ein ganz guter Ausgangspunkt. Ja, ihr habt ja gemerkt, wie lang der Bogen ist, den Simon schlägt. Und ich würde euch jetzt die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Ich habe sonst auch noch 2, 3, wenn ihr noch ein bisschen überlegen müsst. Aber da geht auch ein Mikro rum. Adi, da vorne ist, glaube ich, eine. Hallo.
Hallo, vielen Dank. Ich bin Jakob. Meine Frage ist über Bauen und die gegenwärtige Bauernproteste. Und meine Frage ist nur deine Meinung, ob diese Proteste sind auch eine Form der Stoffwechselpolitik. Und es gibt viele Ressentiments gegen diese Proteste. Es ist nicht nur Ressentiment von die Bauern gegen die Klimabewegung, auch, ist auch von der Klimabewegung gegen die Bauern. Ich kann das sagen. So, in deiner Meinung, ist das auch eine Form der Stoffwechselpolitik? Und wenn das ist, dann warum bestehen das Leute das nicht?
Ja klar, also Landwirtschaft ist auch ein zentraler Teil des Buches, und da hat man dieses Paradox der Nutzbarmachung wie in anderen Bereichen auch, vielleicht noch extremer. Also man hat hier sozusagen eine Situation, wo man mit der kapitalistischen Landwirtschaft eine Form von Landwirtschaft hat, die sich gewandelt hat von einer extrem arbeitsintensiven Branche zu einer extrem kapitalintensiven Branche. Also man hatte anders als in anderen früher industrialisierten Bereichen eine Naturschranke sozusagen der Industrialisierung von Landwirtschaft aufgrund der Bodenproduktivität. Also wenn man intensivere Landwirtschaft gemacht hat, hat man einfach die Böden ausgelaugt und das konnte man nicht reparieren. Das ging erst, als man im großen Stil synthetischen Dünger günstig produzieren konnte, durch das Haber-Bosch-Verfahren, und das ist wiederum sehr energieaufwendig, deswegen hat sich das erst in den 50er Jahren durchgesetzt. Und dann gab es eine massive Produktivitätsexplosion in der Landwirtschaft. Davor war, ein bisschen zugespitzt gesagt, die Geschichte der Landwirtschaft sozusagen seit der Steinzeit nicht besonders spektakulär. Dann hat man aber sozusagen eine paradoxe Situation, wo man sozusagen eine Wirtschaftsbranche hat, die durch ihre eigenen Praktiken des Wirtschaftens, durch diese kapitalintensive Landwirtschaft, noch mal stärker als andere Branchen ihre eigenen Wirtschaftsgrundlagen unterminiert. Also je stärker man auf synthetischen Dünger setzt, desto mehr nimmt die Bodenproduktivität ab. Jetzt natürlich ein bisschen verkürzt gesagt, aber dann gibt es noch das Problem des Aussterbens von Bestäuberinsekten und so weiter. Und das Paradox besteht dann darin, dass man dann, auch wenn man nur quasi den gegenwärtigen Stand erhalten möchte, darauf angewiesen ist, weiterhin immer mehr Kapital zu investieren. Und deswegen hat man diese tragische Situation, dass die Bäuerinnen und Bauern berechtigterweise sagen, wir müssen auf diese Kraftstoffe zum Beispiel zurückgreifen, weil sozusagen insbesondere dann die kleinsten Betriebe sonst einfach zugrunde gehen. Ja, das ist sozusagen eine tragische Situation. Und daraus ist auch sehr schwer auszubrechen. Also ich halte diese Proteste jetzt nicht für per se emanzipatorisch oder sowas. Ich halte sie vor allem für tragisch, weil relativ offensichtlich ist, dass mit dem, was da gefordert wird, die eigenen Wirtschaftsgrundlagen auch unterminiert werden, viel stärker noch, als das in anderen Dilemmata sozusagen der Fall ist.
Hallo Sebastian, danke für das Gespräch. Ich hätte mal eine Frage. Du hast ja diese schöne Parallelisierung von Nutzbarmachung von Natur und Arbeit. Und kannst du vielleicht nochmal, also schönes Konzept, kannst du nochmal darauf eingehen, was vielleicht die Grenzen von dieser Konzeptualisierung sind? Danke.
Ja, danke. Soll ich eigentlich jeweils direkt antworten oder wollen wir sammeln? Ich kann auch gerne direkt, es gibt jetzt ja gerade keine weitere Meldung. Also ich würde auf jeden Fall eine klare Grenze bei der Frage der Handlungsfähigkeit ziehen. Also ich würde mich jetzt nicht so Akteur-Netzwerk-Theorien oder Latour oder sowas anschließen und sagen, eigentlich handeln Menschen und nichtmenschliche Natur auf gleiche Weise. Da würde ich sagen, das ist nicht nur analytisch, sondern auch politisch extrem problematisch, weil es sozusagen dann die Analyse von den gesellschaftlichen Institutionen, die diese Krisen verursachen, unmöglich macht, wenn man das sozusagen quasi als sozusagen naturalisiert. Also da würde ich sagen, man kann sich von der Autonomie der Natur keine transformatorische Entwicklung versprechen. Im Gegenteil ist es so, dass sich diese Autonomie vor allem in Naturkatastrophen manifestiert, die immer diejenigen am heftigsten treffen, die am wenigsten dafür verantwortlich sind. Das heißt, diese Idee der Rache der Natur oder sowas, die man auch bei Engels findet, finde ich problematisch. Und da würde ich sagen, ist eine klare Grenze. Und da würde ich auch sagen, dass da muss man differenzieren. Aber ansonsten kommt man schon relativ weit, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen provokant ist mit dieser Parallelisierung. Ja.
Hierhin gab es noch eine Meldung. Ich würde noch, wenn eine nicht-männliche Person auch sprechen will, das vorziehen. Aber es... Ah ja, dann...
Mich würde interessieren, wie du das in politische Forderungen praktisch übersetzt. Also was müsste jetzt zum Beispiel eine Partei machen, die du gerne wählen würdest oder so? Und was fehlt da sozusagen gerade an konkreten Forderungen in der politischen Landschaft? Und vielleicht auch ein bisschen, wie könnte man das Narrativ sozusagen da shiften von diesem sehr konsumfokussierten zu einem stärker produktionsfokussierten Diskurs?
Ja, danke. also da mein Buch ja nicht so sehr um Parteipolitik geht, sondern eher um Arbeitspolitik, würde ich eher da ansetzen und würde sagen, dass es ein massives, total politisch unterbespieltes Leiden an der eigenen Nutzbarmachung gibt. Das ist im globalen Maßstab so. Es gibt globale Befragungen von Beschäftigten und da sagen 80% der Beschäftigten, dass sie sich aufgrund ihrer Arbeit regelmäßig erschöpft fühlen. In Deutschland ist es so, dass die Hälfte der Leute sogar sich zu erschöpft fühlt von der Arbeit, um sich noch um ihre Familie und Freunde zu kümmern. Das heißt, es gibt sozusagen ein massives Leiden an diesem Prozess der Nutzbarmachung, was man auch ökologisch politisieren könnte, weil das quasi der Struktur nach viel weiter geht als ökologische Politiken in der Arbeitswelt, die gewissermaßen dieses Job-versus-Environment-Dilemma negieren, indem sie sagen, wir schaffen jetzt mehr grüne Jobs oder wir machen irgendwelche Effizienzverbesserungen unter Einbezug der Arbeitenden oder sowas. Sondern man könnte hier sozusagen an weitgehenderen Politiken ansetzen, für die es, glaube ich, auch überraschende Koalitionen geben könnte. Also bei den Befragungen von den Bauarbeitern war es zum Beispiel wirklich so, dass relativ viele gesagt haben, wir bauen einfach zu viel. Also und da geht es dann aus deren Perspektive eben, und diese Perspektive würde ich teilen, eben auch ganz oft nicht darum, nützlichen Wohnraum zu schaffen, sondern halt irgendwelche sinnlosen Bürogebäude für Bullshit-Jobs oder sowas, ja, jetzt zugespitzt gesagt. Daran könnte man ansetzen, auch gewerkschaftlich, würde ich sagen, um das viel stärker auch in der ökologischen Dimension zu politisieren.
Mein Name ist Nima. Meine Frage geht in eine ähnliche Richtung, und zwar, wie verhält sich Stoffwechselpolitik zur innerlinken Debatte zur Postwachstumsökonomie? Oder anders gefragt, ist die logische Schlussfolgerung aus Stoffwechselpolitik eine Postwachstumsökonomie mit speziellem Fokus auf, wie produziert wird?
Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, ist es sozusagen naturwissenschaftlich relativ, ist die Faktenlage relativ eindeutig, dass sozusagen eine absolute Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcendurchsatz nicht nur aktuell nicht passiert, sondern auch schwierig realisierbar scheint. Ich habe so ein paar Probleme mit diesem Wachstumsbegriff, weil der, glaube ich, vieles verschleiert, worum es eigentlich geht. Also, dass es eben vor allem um Kapitalakkumulation und nicht einfach um allgemeines Wachstum geht. Aber ich glaube, das, was ich zumindest jetzt skizziert habe mit diesen konkreten Politiken auf Ebene des Arbeitsprozesses, die an so einem Leiden an der Leistungssteigerung einsetzen, das würde schon in eine Art Postwachstumsrichtung gehen oder wäre zumindest daran anschlussfähig. Aber eben auf eine Weise, die sozusagen das nicht als Austeritätspolitik denkt, das scheint mir relativ wichtig, weil eben Öko-Austerität kennt man aus vielen irgendwie Preispolitiken, Ökosteuern und so weiter, aber es gibt es eben auch in der Arbeitswelt, wie zum Beispiel eben diese Arbeitszeiterhöhung, dass halt quasi die Beschäftigten die Kosten der ökologischen Krise zahlen müssen. Und das ist ein fundamentales Problem und man braucht genau das Gegenteil davon. Also man braucht Politiken der lustvollen Nutzlosigkeit in der Arbeitswelt, die Arbeitszeitverkürzung, Umverteilung von Arbeitszeit bedeuten könnten, aber auch einfach weniger intensiv arbeiten. Ne?
Gab es noch eine Meldung? Ich würde sagen, vielleicht noch 2, 3 Fragen. Können wir noch? Doch nicht? Dann da vorne.
Hi, vielen Dank erstmal. Ich bin Malte und ich habe eine relativ eigennützige Frage, weil ich mich mit einem in der Klimafrage sehr populären Thema beschäftige, strategischer Prozessführung, und auch sehr populär beim Thema Arbeitsrechte und Konsum. Und meine Frage wäre tatsächlich dieser Versuch, einerseits bei strategischer Prozessführung diese Carbon Majors dran zu kriegen und tatsächlich für den ganzen historischen Prozess, in dem sie, also weißt du was ich, diese Schweizer Firma Holcim, die Zement herstellt, die sind, glaube ich, für 0, 1,5% des gesamten globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich, historisch gesehen. Und da gibt es Versuche, die quasi für die Kosten der Klimakrise verantwortlich zu machen. Und ähnlich in Bezug auf die Klagen Richtung Lieferkettengesetz, da wäre meine Frage tatsächlich, dreht es das um? Bleibt man da auf der Konsumentinnenebene oder gelingt es da, quasi die Arbeit wieder mit reinzuholen? Weil die Klage, also weil das Thema des Lieferkettengesetzes ja quasi ist, wie ist die Qualität der Arbeit in der gesamten Lieferkette? Und das würde mich sehr interessieren, wie du sowas einschätzt, diese Versuche da tiefer einzusteigen in die Lieferketten. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, wie das zusammenhängen würde.
Ja, das weiß ich auch nicht richtig. Also ich glaube, da weißt du mehr dazu als ich. mit strategischer Prozessführung habe ich mich nicht beschäftigt. Das scheint mir sehr interessant und ist natürlich auch was, also Rechtsnormen sind natürlich ein zentraler Teil von Produktionspolitik auch, weil damit die konkreten Prozesse des Stoffwechsels reguliert werden. Von daher würde ich sagen, ist das nicht notwendigerweise so, dass das irgendwie dieser Rückfall in die Konsumpolitik wäre. Aber ja, also vielleicht willst du was dazu erzählen, wie man das verbinden könnte. Ich weiß es nicht wirklich, ja.
Das ist ein gutes Stichwort. Noch was erzählen, denn wir können uns alle auch jetzt noch im Südblock auf ein Bier treffen. Vielleicht nicht alle, passen wir nicht rein, aber auch wir können uns hier verteilen. Und ja, Simon, ich danke dir sehr für den Einblick in dein Buch. Ich glaube, das hat uns allen ja Lust gemacht, das zu lesen. Das hoffe ich zumindest. Mir hat es jedenfalls sehr Spaß gemacht. Ich weise noch darauf hin, dass wir vorne noch den Merch-Stand haben. Wir haben ja hier eine neue Ausgabe draußen von Jacobin, Vereinigte Märkte von Europa. Da geht es um die EU. Wir beleuchten natürlich wie immer das Problem von allen Seiten. Und ja, ich danke auch euch herzlich, dass ihr da wart und wünsche einen schönen Freitagabend.